Sie hören nun den Podcast Zeitmanagement, getextet und gesprochen von Klaus Kampmann, Coach und Trainer für positive persönliche Veränderung. Eigentlich wollte ich heute noch so viel mehr machen, doch ich schaffe es nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit nur so dahinrinnt. So oder so ähnlich geht es vielen. In der modernen Welt, in der wir leben, gibt es unzählige Formen der Anforderungen, aber auch der Ablenkungen. Da kann man sich wie in einem Dschungel fühlen, in dem man langsam die zeitliche Orientierung verliert. Viele fühlen sich gehetzt und finden keine Ruhe. Das Problem dabei ist, dass wir als Individuen gar nicht merken, wie wir uns den täglich größer werdenden Herausforderungen anpassen und dadurch das Normal verlieren. Früher war es auch nicht besser, aber anders. Übrigens haben auch schon die alten Römer, Griechen oder auch Johann Wolfgang von Goethe sich über den Mangel an Zeit beklagt. Alle berichteten schon damals, dass alles schneller zu werden scheint und kaum noch Zeit fürs Ausruhen bleibt. Ist das nicht komisch? Wenn wir heute sagen, dass sich die Welt täglich schneller dreht, dann, weil wir es in allen möglichen Situationen zu spüren bekommen. Aus Sicht von heute ging es doch in Goethes Welt behäbig zu. Gefühlt würden wir mit links die paar Briefe schreiben, die er wöchentlich per Kutsche versendete. Doch warum stöhnten die Altvorderen so über die zunehmende Geschwindigkeit der Welt? Es liegt wohl an der subjektiven Empfindung der Zeit. Wir Menschen interpretieren den zeitlichen Ablauf situationsbezogen. So kommt es, dass für die meisten der Urlaub als zu kurz und die Zeit bis zur Rente als zu lang empfunden wird. Albert Einstein hat das mit der Relativitätsformel so beschrieben. Wenn man mit dem Mädchen, das man liebt, 2 Stunden zusammensitzt, denkt man, es ist nur eine Minute. Wenn man aber nur eine Minute auf einem heißen Ofen sitzt, denkt man, es sind 2 Stunden. Das ist die Relativität. Wenn ich Menschen frage, wie sie noch vor 15 Jahren die Arbeitswelt erlebt haben, dann ist die Antwort unisono: Es war ruhiger und nicht so hektisch als heutzutage. Der Bauchredner Sascha Krammel, der mit seinen Handpuppen die Leute unterhält, hatte schon 2010 mit dem Titel seines Programms »Hetz mich nicht« den Trend der Zeit gut erkannt. Verglichen mit noch vor 25 Jahren, also ungefähr der Zeitraum einer Generation, leben wir inzwischen in einer To-Go-Welt, in der wir es gewohnt sind, alle möglichen Waren und Dienstleistungen beinahe sofort zu bekommen. Das ist eine Verschnellerung, die uns kollektiv betrifft. Durch das Gefühl, Dinge immer sofort haben zu können, geht uns die Fähigkeit, geduldig sein, verloren. Das hinterlässt sichtbare Spuren. Zum Beispiel, wenn wir beim Arzt sitzen und warten müssen. Männer greifen da schon nach 21 Sekunden zum Smartphone, Frauen ungefähr nach 57 Sekunden. Wir lernen, dass es kaum noch Wartezeiten gibt. Deshalb sehen wir Wartezeiten, wenn wir sie erleben, als Herausforderung an. Ja, ist es denn wirklich so, dass alles schneller gehen muss? Wir können beobachten, dass alles Mögliche schneller wird. Sportliche Rekorde von 1900 schaffen heute Schüler in den Abgangsklassen. Komplexe Buchhaltung, die damals Wochen dauerte, wird in Sekunden von Computern erledigt. Gebäude werden statt in Jahren in Monaten errichtet. Deutlich sichtbar ist die Erhöhung der Geschwindigkeit von Handlungen bei Spielfilmen dokumentiert. Bei Betrachtungen von James-Bond-Filmen, die 20 oder 40 Jahre alt sind, kann man das ganz offensichtlich wahrnehmen. Die James-Bond-Produktionen sind immer technisch auf der Höhe der Zeit, meist an der Grenze des Machbaren. Wenn wir uns Kampfszenen von 1980 anschauen, dann wirken sie im Vergleich zu heute träge und die Reaktionen vorhersehbar. Doch damals war das Publikum gefesselt. Dasselbe gilt genauso für alle anderen Filme. Wir sind es gewohnt, schnellere Bilder zum Sehen zu bekommen. Dieses einfache Beispiel zeigt zum einen, dass unsere Welt an Geschwindigkeit zunimmt und zum anderen, dass wir uns daran anpassen können. Es aber im Verlauf der Zeit nicht merken, wie sich die Dynamik erhöht. Zum Glück ist nicht alles rasanter geworden. Manches ist gleich geblieben. Eine gemütliche Tasse Tee benötigt dieselbe Zubereitungszeit wie vor 200 Jahren. Ein Sonnenuntergang zu beobachten, ein Kind austragen, einen Apfel essen, dauert schon immer gleich lang. Auch wenn man an einem Kreishalm zieht, wächst er deshalb nicht schneller. Das sind feste und für uns stabilisierende, natürliche Konstanten in unserem Leben, abseits der Hektik. Auch wenn sich die Welt für wahr immer schneller dreht, Zeitnot hat nicht immer nur mit den äußeren Umständen zu tun, sondern es sind häufig die eigenen Verhaltensmustern. Es sind die Programme, die wir uns selbst gelernt haben. Die eigenen Antreiber sind die wirklichen Schurken der gefühlten Zeitnot. Somit geht es um Eigenverantwortung. Zeitmanagement ist in Wirklichkeit Selbstmanagement. Denn die Zeit vergeht immer gleich. Wir können sie nicht managen. Wir können aber lernen, uns selbst besser im Umgang mit der Zeit zu steuern. Eine typische Handlungsfalle ist, dass manche denken, dass wenn sie zwei oder mehr Dinge gleichzeitig tun, dass sie dann an Zeit sparen. Doch das sogenannte Multitasking ist eine fatale Täuschung. Es funktioniert nicht. Unser Gehirn ist ein Single-Task-Computer. Es kann nur einen Gedanken nach dem anderen ausführen. Wenn wir zwei Dinge gleichzeitig tun, zum Beispiel gehen und sprechen, dann ist das per Definition kein Multitasking. Das Gehen ist ein stark trainiertes Unterprogramm, das automatisch abläuft. Sprich, es kostet dem Gehirn keine große Rechenleistung. Mit Multitasking meinen Wissenschaftler, wenn man zwei oder mehr anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig löst. Das beherrschen nicht mal 1% der Bevölkerung. Supertasker, so nennt man die Menschen, die echtes Multitasking beherrschen, können zwei komplexe Berechnungen gleichzeitig durchführen und bleiben in der Leistung konstant. Wohingegen Otto-Normalverbraucher schon bei einer schweren Aufgabe schnell an Konzentration verliert. Sichtbar wird es zum Beispiel beim Autofahren. Geübte Autofahrerinnen kommen problemlos durch den Verkehr. Sie können sogar nebenher noch rauchen, reden, SMS lesen, was freilich nicht zu empfehlen ist. Wenn aber eine Adresse gesucht wird und sie nicht gefunden wird, dann benötigt man volle Konzentration. Ergo wird das Radio leiser gedreht. Das beweist, dass das Zurechtfinden in dem Moment eine anspruchsvolle Aufgabe ist und jegliche Ablenkung durch Zusatzinformationen auf weiteren Sinneskanälen zu viel an zerebraler Rechenleistung kostet. Messungen zeigen, wer im Beruf gleichzeitig telefoniert, E-Mails schreibt und dem Kollegen antwortet, benötigt im Schnitt 30% mehr an Zeit, als wenn die Aufgaben nacheinander erledigt werden. Zudem verbraucht das Gehirn enorm viel Energie für den Themenwechsel. Das führt zu einer schnelleren Ermüdung und die Gefahr, Fehler zu produzieren, wächst rasant. Somit ist es sinnvoll, eine anspruchsvolle Aufgabe nach der anderen anzugehen. Ganz im Sinne von Oma, die auch schon gesagt hat, immer eins nach dem anderen. Das ist insgesamt flinker, hält länger fehlerfrei und auch frisch. Wofür wollen die Leute denn Zeit sparen? Meine Beobachtung ist, dass Menschen, die anfangen, komplexe individuelle Zeitsparprogramme aufzubauen, keine innere Ruhe finden. Sie jagen mit Rekordtempo durch die Entspannungsübung und fragen sich dann, wann die Erleichterung spürbar ist. Auf die klassische Frage, die an Menschen mit gefühlter Zeitnot gestellt wird, was würden sie tun, wenn sie am Tag eine Stunde mehr Zeit zur Verfügung hätten, kommt bei vielen nur heiße Luft. Sie haben keine Idee dazu. Sie klagen über das eine und machen sich keine Gedanken über das andere. Sie sind an der Stelle ziemlich planlos. Doch genau den benötigt man, wenn man das Kapitel Zeitmanagement aufschlägt. Ohne Plan geht es nicht. Der perfekte Plan für ein besseres Zeitmanagement ist, sich Gedanken über die verwendete Zeit zu machen. Also erstmal eine Nachbetrachtung, wie denn bisher mit der Zeit umgegangen wurde. Dazu machen Sie sich am besten eine grafische Übersicht, um zu mehr Klarheit zu kommen. Nehmen Sie dazu ein Blatt DIN A4 Papier und zeichnen Sie in der Mitte einen Kreis, der fast so groß ist wie die Breite des Blattes. Der Kreis symbolisiert einen gewöhnlichen Arbeitstag und die Nacht dazu, also einen Zeitumfang von insgesamt 24 Stunden. Nun teilen Sie den Kreis in Segmente im Verhältnis der täglich verwendeten Zeit für die jeweiligen Beschäftigungen auf. Falls Sie unsicher sind, wie Sie anfangen sollen, dann teilen Sie den Kreis in 3 Teile und reservieren 1/3 für den Schlaf, 1/3 für die Arbeit und 1/3 für Familie und Freizeit. Befüllen Sie die Segmente vom Groben ins Feine. Fügen Sie Ihrem Segment Arbeit die Fahrzeiten hinzu. Beim Segment Familie beginnen Sie die gemeinsamen Essenszeiten, Haushalt, Fernsehschauen und alles andere, was Sie so tun, einzutragen. Nun sehen Sie bildlich, wofür Sie Ihre Zeit im Detail ausgeben. Beim ersten Ausfüllen sind die meisten Menschen ziemlich erstaunt, was so alles in einen Tag hineinpasst. Lassen Sie Ihre Zeichnung auf sich wirken. Wenn die Tätigkeiten reichlich fragmentiert sind, dann zeichnen Sie einen weiteren Kreis auf ein neues Blatt. Versuchen Sie dann, ähnliche Tätigkeiten in einen Zeitblock zusammenzufassen. Das hilft, Dinge oder Orte nicht mehrmals angehen zu müssen. So kommt automatisch mehr Ruhe in den Tagesablauf. Überlegen Sie im zweiten Schritt beim Schauen auf den 24-Stunden-Kreis, welche Tätigkeit wann am besten zu machen wäre. Zeichnen Sie unbedingt auch Pausenzeiten mit ein. Wenn das Ergebnis für Sie gut ausschaut, sind Sie fertig. Danach fragen Sie sich, was Sie mit einer besseren Zeitplanung erreichen möchten. Und gleich noch dazu, wie viel Umsetzungsenergie Sie dafür bereit sind herzugeben. Denn Veränderungen können bedingen, dass irgendwas bleiben gelassen werden muss. Also, gibt es Handlungen, die dazukommen oder weggelassen werden sollen? Dann bitte aufschreiben. Bravo! Nun haben Sie ein neues Tageszeitgerüst, das Ihnen auf einen Blick zeigt, wo es einem gewöhnlichen Arbeitstag zeitlich eng wird und wo noch Platz ist. Freilich können Sie für jeden Tag in der Woche, also auch die Wochenendtage, ein Tageskreisdiagramm zeichnen, um zu schauen, was Sie an der Zeitstruktur verbessern können. Nun, welche Lösungen gibt es allgemein, um besser mit der Zeit zurechtzukommen? Erstens, eine alte, gute und heute noch richtige Regel ist das Priorisieren. Anstatt impulsiv zu handeln, ist es klüger, für den Tag und die Woche die Tätigkeiten nach ihrer Wichtigkeit einzuplanen. Sonst besteht die Gefahr, dass durch Aktionismus bedeutende Sachen zu spät oder gar nicht ausgeführt werden. Zweitens. Ist der Terminkalender zu 60% gefüllt, dann ist er voll genug verplant. Wenn mehr als 60% der Zeit verplant sind, dann bleibt keine Zeit mehr für Spontanes und alles das, was unbestellt dazwischen kommt. Als Bild zur Erinnerung empfehle ich den Film Moderne Zeiten von Charlie Chaplin anzuschauen. Er kam beim Versuch, dem Takt des Förderbands zu folgen, nicht zurück und kam sprichwörtlich unter die Räder. Das war damals so, weil die Maschine auf 100% der menschlichen Geschwindigkeit eingestellt war. Es war keine Reserve, selbst für minimale Fehler nicht. Die Flexibilität war bei genau null. Und das ist fatal. Sie können es vermeiden, selbst unter die Räder zu kommen, indem Sie darauf achten, im Terminkalender immer ausreichend Pufferzeiten einzubauen. Drittens. Planen Sie unbedingt auch Ruhezeiten ein. Stress kumuliert sich sehr schnell, wenn eine Sache nach der anderen schnell abgearbeitet werden will. Doch unterm Strich gibt das schlechtere Ergebnisse. Schreiben Sie auch ganz kurze, zum Beispiel 5 Minuten Pausen in den Kalender. Die sichtbaren Pausen haben die Funktion eines Stoppschilds. Das hilft daran zu denken, sich nicht von der Hektik treiben zu lassen. Wie können Methoden des Zeitmanagements bei Schichtarbeit helfen? Wenn sich die Arbeitszeiten durch Schichtdienst verschieben, ist es wichtig, dass möglichst alle anderen Bereiche des Lebens so aufgeräumt und stabil wie möglich sind. So sollte keine Zeit mit lästigem Suchen vergeudet werden. Sie kennen den Satz: Eingriff und die Sucherei geht los. Das Komische ist, dass immer, und das ist wirklich so, dass immer genug Zeit zum Suchen da ist, doch zum Aufräumen eben nicht. Alle, die viel Zeit mit Suchen verbringen, lade ich ein, einmal nachzuvollziehen, wie viel Zeit am Tag oder in der Woche mit Suchen draufgeht. Wie viel selbstgemachter Stress dadurch entsteht und was alles hätte einfacher sein können. Man kann sich viel von diesem Ärger und Frust ersparen, indem man sich Ordnungssysteme schafft, die möglichst auch blind angewendet werden können. Eine wirklich einfache Hilfe ist es, für alle Dinge, die man häufig benötigt, einen festen Platz festzulegen. Zum Beispiel kommt in die oberste Schublade vom Schreibtisch der Locher, Klammergerät, Schere, Klebezettel und so weiter. Der Trick ist, dass nach Gebrauch die Utensilien sofort und das wirklich jedes Mal so an die dafür vorgesehene Stelle gepackt werden. Somit entfällt ein Suchen ganz und gar. Die Utensilien können gewissermaßen blind gegriffen werden. Falls an einem Schreibtisch oder in einer Küche oder an einem anderen Ort mit anderen zusammengearbeitet wird, dann verständigen sie sich auf konkrete, immer gleiche Aufbewahrungsplätze. Dann profitieren alle vom Ordnungssystem. In Werkstätten werden oft die Werkzeuge an der Wand befestigt. Wird zum Beispiel ein Gabelschlüssel entnommen, zeigt die aufgemalte Silhouette, welches Teil an seinem Platz fehlt. Am Feierabend kann mit einem Blick festgestellt werden, ob alle Teile da sind. Dieses System schreit förmlich nach Ordnung. Egal, ob Früh-, Spät- oder Nachtschicht anstehen, es hilft ungemein, wenn die benötigten Sachen griffbereit sind. Nahrung, Bekleidung, Geldbeutel und so weiter sollte mit wenigen Griffen aufgenommen werden können. Machen Sie sich eine Liste der Sachen, die Sie durch den Beruf immer wieder von A nach B tragen. Machen Sie sich Gedanken dazu, wo wohl der beste Platz dafür ist. Denken Sie in Systemen und geben Sie dem blinden Finden eine höhere Priorität als dem nervenzehrenden Suchen. Denken Sie auch an weiteren Orten in Systemen. Weil viele ihre Schränke einfach vollstopfen und hinter den geschlossenen Türen das Chaos nicht mehr beherrschbar ist, hier ein weiterer Tipp. Wenn Sie einen Schrank, Kommode oder Schublade befüllen, dann packen Sie nicht alle Sachen wahllos hinein, bis das Ding voll ist. Denn das führt automatisch zu Chaos. Irgendwann quillt das Ding über und jegliche Übersicht geht verloren. Bei jedem neuen Zugriff macht sich ein Krummeln in der Magengegend breit, weil man genau weiß, dass es da irgendwo sein muss und schon beim letzten Mal fast die Nerven durchgingen. Das Gesuche und Gewühle kann man sich echt sparen, indem man Strukturen denkt. Überlegen Sie sich deshalb vorher ganz genau, welches Teil wo am sinnvollsten zu verstauen wäre. Dadurch ergeben sich in der Regel viel praktischere Aufbewahrungsorte. Also nicht mehr die zweite Küchenrolle im Esszimmer und die dritte Küchenrolle in der Garage verstauen, sondern definieren Sie, wo ist der beste Platz für alle Küchenrollen in Ihrem Haushalt. Ebenso natürlich auch am Arbeitsplatz. So werden die oft mehrfach angelegten Depots für so manche Sachen gespart. Das Ziel ist, eine klare Aufbewahrungsstruktur und eine stringente Aufräumkultur zu haben. Am Arbeitsplatz oder im Haushalt soll jeder ohne Zeit verschwenden, blind auf die notwendigsten Dinge zugreifen zu können. Merke, anstatt etwas abzulegen, wo Platz ist, ist es vernünftiger zu überlegen, wo der beste Platz für das Objekt ist. Denken Sie dabei zum Beispiel an ein Gewürzregal in der Küche. Es hat den Platz, der beim Kochen am günstigsten ist, also in Reichweite des Herdes. Da sind alle Gewürze zusammengefasst und alle Personen, die kochen, finden sich auf Anhieb zurecht. Wenn Sie wechselnde Arbeitsplätze haben, dann gewöhnen Sie sich an, Ihre Sachen möglichst an wenigen Plätzen zu streuen. Gewöhnen Sie sich an, alles, was Sie auspacken, an einem Ort konzentriert abzulegen. So bleibt nichts liegen, weil Sie beim Gehen nicht erst das Suchen anfangen müssen. Und bei einem eiligen Ortswechsel erspart es auch Nerven, weil so nichts vergessen werden kann. Machen Sie es so wie die Vielreisenden. Diese packen nicht alle Ecken eines Hotelzimmers voll. Sie konzentrieren alles auf möglichst ein bis zwei Plätze im Raum. So wird auch beim frühmorgendlicher Abreise, wenn das Gehirn noch nicht auf Touren ist, nichts vergessen. Jetzt haben Sie viel gehört und nun geht es an die Umsetzung. Hier nochmal in Stichpunkten kurz zusammengefasst. Wochenplanung ist besser als Tagesplanung. Sie haben dadurch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie 40-50% im Kalender für Unvorhergesehenes frei. Fassen Sie ähnliche Tätigkeiten in Blöcken zusammen. Notieren Sie Pausenzeiten gut sichtbar im Kalender. Vermeiden Sie es, mehrere Aufgaben, die Konzentration benötigen, gleichzeitig zu erledigen. Denken Sie in Ordnungssystemen. Jedes Teil hat seinen bestimmten Platz. Wenn Sie unterwegs sind, dann legen Sie Ihre Utensilien möglichst beieinander an einem Ort ab. Und nun wünsche ich viel Erfolg beim Umsetzen.